Willkommen beim Head Beyond Podcast. Hier gibt es jede Woche ein neues Gespräch mit Menschen und Persönlichkeiten aus der Sportwelt. Es geht dabei vor allem um die Dinge und Themen, die man nicht in Ergebnislisten ablesen kann, die den Sport aber besonders machen. Also alle Gedanken, die dazu gehören, die Selbstzweifel, den Umgang mit Druck, mit Rückschlägen, die Comebacks und die Frage, was man daraus fürs eigene Leben lernen kann. Diese Woche geht es um das große Thema Sportpsychologie und dafür habe ich mich mit Marie Dotschades unterhalten. Marie ist Sportpsychologin und arbeitet unter anderem am Olympiastützpunkt in Brandenburg mit jungen Menschen zusammen, um sie dabei zu unterstützen, langfristig ihre Ziele im Leistungssport zu erreichen. Wie so eine Arbeit aussieht und funktioniert und worauf sie dabei Wert legt, erzählt sie hier im Podcast. Auf jeden Fall hat sie es im Gespräch geschafft, dass ich so manche Sachverhalte im Sport, im Leistungssport oder generell in der Sportwelt nochmal durch andere Augen sehe und damit hat sie mich ganz schön zum Staunen gebracht. Ich habe also viel Neues gelernt und ich bin gespannt, ob das bei euch genauso ist. Bevor es losgeht, noch eine Sache. Die Folge wird präsentiert von Ministry. Bei Ministry geht es um Sporternährung und die Philosophie dahinter ist ziemlich einfach. Es geht darum, zu beweisen, dass Leistung und langfristige Gesundheit sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern Hand in Hand funktionieren. Egal, welches Produkt man aus dem Sortiment rausnimmt, also ob Riegel, Gels oder alles, was mit Kohlenhydraten zu tun hat, es ist bestens auf die Bedürfnisse von Ausdauersportlerinnen und Sportlern zugeschnitten. Es werden nur natürliche Zutaten verwendet, es gibt keine künstlichen Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe und durch die Zusammensetzung der Produkte ist es möglich, bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen. All das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt unglaublich viele Weltklasse-Athleten, die schon auf Ministry vertrauen, also egal ob im Ultratrail, im Straßenlauf, Ironman, Radsport, egal wo ihr sucht, ihr werdet auf jeden Fall unter den Besten der besten Menschen finden, die Ministry nutzen und das sicherlich nicht ohne Grund. Wer Ministry noch nicht kennt oder die Produkte noch nicht ausprobiert hat, sollte das schleunigst nachholen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr Ministry noch nicht kennt und das jetzt ausprobieren wollt, kann ich euch die Tasting Box empfehlen. Da sind Drinks drinne, da ist ein Shake drinne, da sind Riegel drinne, da sind Gels drinne. Also eigentlich alles, was es braucht, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und davon zu überzeugen, dass das Zeug wirklich richtig gut funktioniert. Und wie das halt so üblich ist, gibt's auch noch einen Code, damit das Ganze beim Bestellen noch ein bisschen Spaß macht. Mit dem Code HEADBEYOND20 erhaltet ihr 20% Rabatt. HEADBEYOND, zusammengeschrieben, alles groß, 20 als Zahl. Und bevor ich das anfange zu buchstabieren, schaut ihr am besten schnell in die Shownotes, da steht das Ganze nochmal. Und dort findet ihr auch den Link zu ministry.com, um mehr zu erfahren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hier ist das Interview mit Marie Dotschades. Wenn jetzt jemand hier auf den Podcast stößt und hört, dass es um Sportpsychologie geht dabei, was würdest du dir wünschen, was diese Person dabei zuerst denkt?
Das klingt total cool. Worum geht's da?
Und wie oft ist das der Fall, wenn du mit Menschen in Kontakt kommst, die merken, du hast was mit Sportpsychologie zu tun?
Das kommt darauf an, mit welchen Leuten ich da spreche. Wenn das Hochleistungssportler sind, dann gibt es da, insbesondere wenn es Erwachsene sind, schon ein Verständnis, was Sportpsychologie ist. Gerade wenn sie sich in irgendwelchen, Leistungssportinstitutionen bewegen, wie einem Olympiastützpunkt oder einem Hochleistungssportverein etc., dann haben die häufig auch schon einen Sportpsychologen oder eine Sportpsychologin und sind damit schon mal in Kontakt gekommen. Kinder im Leistungssport haben häufig auch noch Angst und viel Vorurteile im Kopf. Das fängt bei, da muss ich jetzt alle meine Geheimnisse erzählen, an und geht bis zu, oh, die kann bestimmt Gedanken lesen. So. weil zum Beispiel bei mir am Olympiastützpunkt haben wir auch 11-Jährige, also das ist so das jüngste Alter, in dem die an den Olympiastützpunkt kommen. Und da ist, glaube ich, auch noch viel Unsicherheit und Angst im Spiel, was wir auch versuchen abzubauen, indem das Ganze sehr spielerisch läuft. Und wenn ich mich außerhalb des Hochleistungssports bewege, mit Freizeitsportlerinnen, ambitionierten Freizeitsportlerinnen, dann stößt das schon häufig auf Neugier, wird aber häufig auch mit so Therapie und psychischen Erkrankungen gleichgesetzt. Also allgemein denken Leute, glaube ich, schon an Sportpsychologie eher Richtung, ich habe Probleme mental oder ich habe Probleme psychisch und das ist irgendwas, was man verändern, retten, heilen muss und darum geht's aber gar nicht. Und das Witzige ist, ich hatte mal eine Anekdote, die das ganz gut zusammenfasst, auch mit einem Hochleistungssportler, relativ früh, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte und angefangen habe, als Sportpsychologin zu arbeiten. Und ich hatte ihn gefragt, warum er nicht mit Sportpsychologen arbeiten würde, weil er meinte, nee, sowas ist nichts für mich. Aha. Und dann meinte er, ja, also mit einem Mentaltrainer würde ich arbeiten, aber nicht mit einem Sportpsychologen. Und er hat halt überhaupt nicht verstanden, und das ist sehr repräsentativ dafür, wie wir in Deutschland darüber sprechen, dass Sportpsychologie und Mentaltraining, also sagen wir mal so, ein richtig guter Sportpsychologe oder eine richtig gute Sportpsychologin kann auch Mentaltraining extrem gut. Aber ein Mentaltrainer ist nicht unbedingt ein guter Sportpsychologe. Das sind unterschiedliche Ausbildungsfelder. Und in Deutschland ist das auch relativ klar geregelt. In anderen Bereichen aber nicht. Mentaltraining ist ein Teilbereich dessen, was Sportpsychologie kann. Also ein Tool in der Toolbox von Sportpsychologie.
Was kann Sportpsychologie denn?
Oh, ganz viel. und ganz viel auch nicht. Also Sportpsychologie kann keine Probleme wegzaubern und sie kann Sport nicht weniger anstrengend und weniger schwer machen und sie kann den ganzen Leiden-Part aus der Leidenschaft nicht rausnehmen. Sie kann nicht dafür sorgen, dass Sportler, die eigentlich für sich entschieden haben, aufzuhören, weitermachen mit ihrem Sport. Und sie kann Menschen auch nicht grundlegend überzeugen, gegen ihr Wertesystem irgendwie im Sport vorzugehen. Das ist das, wo wir in Konflikte kommen, wenn zum Beispiel Trainer möchten, dass ihre Athletinnen und Athleten einfach weitermachen, obwohl das schon lange keine gute Entscheidung mehr ist. Was Sportpsychologie kann, ist, sie kann helfen und ein Katalysator sein, persönliche Probleme zu lösen. Da geht es auch um Beziehungsthemen, um Stressmanagement, um Karriereentscheidungen, also alles, was wir so unter persönlichen Themen subsumieren würden. Und sie kann helfen, sportpsychologische Themen anzugehen. Also da sind wir dann im ganzen Bereich Leistungssteigerung mental. Zum Beispiel kann sie helfen, Aktivierung, das, was die meisten als Nervosität beschreiben, das nennen wir Aktivierung, im Wettkampf zu regulieren, so dass es kontrollierbar, handelbar und trotzdem noch so erlebbar ist, dass man performen kann. Sie kann helfen, Emotionen im Wettkampf zu regulieren, was eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist und sehr oft vergessen wird, dass Emotionen ganz, ganz wichtig für uns Athleten und Athletinnen sind. Sie kann helfen, sich mental auf einen Wettkampf vorzubereiten. Sie kann helfen, Erwartungen so zu managen, dass ich mit der richtigen Einstellung und Kontrolle über meine Erfahrung in den Wettkampf gehe. Und sie kann helfen, mir als Mensch mehr darüber klar zu werden, warum ich den Sport mache und mit welchen Werten und in welchem System ich diesen Sport ausüben möchte und was mir dabei wichtig ist.
Also jetzt hast du mal in den ersten 5 Minuten ganz viel klar gemacht, warum es Sinn macht, mit dem Thema Sportpsychologie zu befassen. Also ich glaube auch unabhängig davon, ob man Leistungssportler ist oder ambitionierter Amateur, der einfach so persönliche Ziele im Sport erreichen möchte, die so eine, weiß ich nicht, gewisse Bedeutsamkeit einfach im Leben haben. Auch jetzt unabhängig davon, ob man damit sein Geld verdient oder Medaillen gewinnt. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass jetzt viele Leute Freude hier an dem Podcast dann haben und allem, was du noch erzählst, weil ich würde das auch gerne so ein bisschen aufdröseln. Also wo liegen dann so konkret die Unterschiede zwischen Mentaltraining und dann der Arbeit als Sportpsychologin? Und vielleicht kannst du mir aber erstmal erzählen, was es so für dich persönlich ist, was dir am meisten Freude an der Arbeit bereitet.
Es hat sich schon verändert, seit ich in die Sportpsychologie gegangen bin. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, die auch viel über das Feld und die Art und Weise, wie bei uns in Deutschland auch institutionell Leistungssport gemacht wird, aussagt. Ich bin in Leistungssport gegangen, in Hochleistungssport als Sportpsychologin. Und ich wollte auch direkt an Olympiastützpunkt und so, weil ich dachte, das ist so, dann hast du es geschafft, ne? Dann bist du angekommen. Weil ich das und diese Erzählung davon, zu wissen, was in den Köpfen von extrem guten SportlerInnen vorgeht, unfassbar sexy fand. Und dachte, wenn ich das verstehe, wenn ich mit diesen Menschen arbeiten darf, dann habe ich ganz viel über Leben und Leistung verstanden. Und das stimmt. Ich habe auch, glaube ich, einiges darüber inzwischen verstanden, aber tatsächlich gar nicht so, dass ich noch mehr Selbstoptimierung sinnvoll finde und noch mehr Leistung gut finde oder noch mehr in die Leistung reingehen möchte, sondern ich habe in der Zwischenzeit vor allen Dingen verstanden, dass mir persönlich, und das ist für mich als Athletin, als Mensch und als Sportpsychologin super wichtig, vor allen Dingen um die Menschen im Sport geht. Dass der Sport ein Bereich ist, gerade als Leistungssport, der uns hilft, Klarheit zu finden über uns, wenn wir das zulassen, der uns helfen kann, Grenzen auszuloten, der uns Emotionen ermöglichen kann, die wir teilweise so in anderen Bereichen des Lebens nicht erleben können. Also zum Beispiel Athleten, die und Athletinnen, die ihre Karriere beenden und mit denen ich dann immer noch so quasi diese Karriereendbegleitung mache, die sagen häufig, das Einzige, mit dem sie es so ein bisschen vergleichen können, diese Highs, die man im Sport auch erlebt, das ist ein Kind zu bekommen oder eine Kindesgeburt zu erleben. Und das ist ja schon eine sehr bezeichnende Aussage, finde ich. Also all das ist im Sport erlebbar. Und gleichzeitig habe ich für mich verstanden, dass es mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass Athleten und Athletinnen, egal auf welchem Niveau, diesen Sport respektvoll und menschenwürdig ausüben dürfen, dass sie darin dazu befähigt werden, ihre eigene Entscheidung zu treffen und es auch respektiert wird, wenn sie diese Entscheidung dann treffen.
Was du jetzt gesagt hast, so, das hast du verstanden, dass dir das wichtig ist, ne? So unter menschenwürdigen Bedingungen den Sport treiben zu können. Heißt das, du hast die Erfahrung gemacht, dass es auch anders ist, also dass quasi Leistungssport unter menschenunwürdigen Bedingungen betrieben wird oder Menschen dann nicht befähigt werden, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen?
Lass mich ganz kurz menschenunwürdige Bedingungen beschreiben oder menschenwürdige Bedingungen beschreiben, damit das klar ist, weil ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, dass der klar rüberkommt. Also ich habe, glaube ich, ein sehr humanistisches Menschenverständnis. Das heißt, die Tätigkeiten, die Menschen ausführen, sind auch dazu da, dass Menschen sich persönlich weiterentwickeln, dass sie bewusstere, langfristig autonomere und intrinsisch motivierte Entscheidungen treffen, die in Einklang mit ihrem Wertesystem sind und dass sie sich sowohl für als auch gegen Dinge entscheiden können, je nachdem, wie ihr Wertesystem das aussagt. Und das ist im Hochleistungssport, das kann im Hochleistungssport nicht immer gegeben werden, weil Kaderplätze von anderen entschieden werden, weil Wettkämpfe von anderen terminiert werden, weil viel auch mit Glück zu tun hat und so weiter. Und weil man sich in Deutschland zum Beispiel je nach Sport auch nicht immer entscheiden darf, mit welchem Trainer man zusammenarbeitet oder mit welcher Trainerin. Das sind tendenziell Männer, deswegen muss ich das gar nicht so sehr gendern, aber in den meisten Sportarten sind es größtenteils Männer. Und das bedeutet eben auch, dass wenn ich zum Beispiel in einem Sport, ich möchte jetzt keine Sportarten nennen, aber in einem Sport extrem erfolgreich sein möchte, dass es da in vielen Sportarten eine Person gibt, mit der ich zusammenarbeiten muss. Und wenn diese Person zum Beispiel in ihrer Arbeitsweise nicht so respektvoll und mit Hinblick auf die persönliche Entwicklung coacht und ich dann trotzdem mit der Person aber zusammenarbeiten muss, um einen Kaderstatus zu haben und damit international teilnehmen zu dürfen oder überhaupt benannt zu werden international, dann ist das für mich nicht so menschenwürdig, wenn ich sage, dass mir menschliche Autonomie und Selbstbestimmung und menschliche Entwicklung super wichtig ist. Das war jetzt, glaube ich, eine sehr verklausulierte Art und Weise, das zu sagen. Also ich möchte, dass Sportlerinnen und Sportler in diesem Sport aufwachsen dürfen, dabei sich persönlich weiterentwickeln dürfen, was für mich heißt, dass sie dazu befähigt und bestärkt werden, eigene Entscheidungen zu treffen und langfristig zu denken und auch aus dem Sport den Sport in einer Art und Weise zu machen, dass sie auch lange noch danach Sport mit Freude und mit einem gesunden Körper ausführen dürfen und dass sie wissen, welche Kosten sie auch zahlen und welche Kosten das hat, wie sie den Leistungssport machen. Also dass sie nicht zum Beispiel aus dem Leistungssport aussteigen und danach 8 Jahre Therapie machen müssen, um zu verarbeiten, was da alles passiert ist. Was schon, wenn alles super gelaufen ist, echt sehr anspruchsvoll ist, weil das eine erste Karriere ist, ein ganzes erstes Leben, was du da wendest. Und mir ist es einfach sehr wichtig. Und das ist in vielen Situationen im Hochleistungssport von den Strukturen her nicht gegeben, wie der Leistungssport funktioniert. Das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss, ne? Und wenn sich jemand dagegen entscheidet, finde ich das auch total fair. Aber es gibt auch Bedingungen, wo ich sage, okay, selbst mit den Bedingungen des Leistungssports finde ich, kann man da was Besseres machen? Zum Beispiel sollte es im Sport nicht so sein, dass Athleten und Athletinnen Gewalt ausgesetzt sind, psychischer, körperlicher, sexualisierter Gewalt. Das ist in meinem Verständnis in Deutschland in 2026 nicht mehr tragbar. Das ist aber Realität im Hochleistungssport, in vielen Sportarten, in vielen Institutionen. Das wissen wir aus Studien. Das ist jetzt nicht meine persönliche Beobachtung, das wissen wir aus Studien. Sowohl im Freizeit- und Breitensport als auch im Hochleistungssport.
Und wie siehst du in diesem Spannungsfeld, was du beschreibst, was es ja letztendlich ist, deine Rolle? Also du bist ja auf der einen Seite für die Athletinnen und Athleten da, um sie zu unterstützen. Also sei es das eigene Wertesystem benennen zu können, auch dann klare Entscheidungen zu treffen oder auch rauszufinden, was mit so einer Entscheidung einhergeht, ne? So wie so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen vielleicht bei einer Entscheidung. Und dann hört sich das ja aber auch so an, dass du ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten möchtest und dich so ein bisschen dagegen aufstellst, was dieses System, in dem du ja auch irgendwie arbeitest, letztendlich anrichtet. Wie würdest du deine eigene Rolle selber beschreiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist ein konstanter Prozess, das zu reflektieren und sich mit Kollegen und Kolleginnen und zu unterhalten. Weil für mich ist das auch ein Schlüssel, wie die Arbeit als Sportpsychologin oder Sportpsychologe funktioniert, wie man sich selbst im System beschreibt. Weil da gibt es immer Abhängigkeiten und Aushandlungsprozesse. Und für mich kommt das wieder zurück auf meine Werte. Ich glaube, wir haben immer wieder ein Spannungsfeld zwischen Gesundheit, mentaler und körperlicher Gesundheit, ganzheitlicher Gesundheit der Athleten und der Athletinnen und Leistung. Und ich glaube, es ist eine Frage neben anderen Werten natürlich, aber das sind so die, wo man sehr häufig drüber spricht, dass die nicht hundertprozentig miteinander vereinbar sind im Hochleistungssport. Und ich würde für mich sagen, und die persönliche Entwicklung würde ich vielleicht noch mit dazu nehmen, und für mich steht die persönliche Entwicklung und die Gesundheit, körperlich, mental, gemeinsam an erster Stelle. Und das unterstützen Studien auch, dass die Athleten, die wirklich, also ich muss das ein bisschen in Anführungsstriche setzen, gesund, weil nicht alles, was wir im Hochleistungssport und Leistungssport machen, ist gesund, aber so langfristig, dass es keine gravierenden Folgen hat, würde ich mal sagen. Diese beiden Werte würde ich ganz oben für mich hinstellen. Persönliche Entwicklung, also dass ich weiß, was ich da tue und ich entscheide mich bewusst dafür, das zu tun mit all den Konsequenzen. Und das können wir auch erst ab einem bestimmten Alter voraussetzen, leider. Und ich mache das auf eine Art und Weise, und es wird mir durch das System ermöglicht, das auf eine Art und Weise zu machen, dass ich langfristig weder meine mentale noch meine physische Gesundheit massiv gefährde. Und beides ist die Basis für die Entstehung von langfristiger Leistung. Und wenn wir uns Studien oder so Arbeiten, Theorien zur Exzellenz angucken, also wo Menschen einfach sehr, sehr, sehr gut sind in dem, was sie gemacht haben, dann sind das, da schwirrt immer so die 10.000-Stunden-Theorie rum. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Darum, dass man 10.000 Stunden lang irgendwie eine Sache angewendet oder gemacht haben sollte oder 10.000 Wiederholungen, glaube ich. Entweder Stunden oder Wiederholungen, dass sich das so verinnerlicht hat und man das dann beherrscht, glaube ich. Ne? Jetzt nur für die, die es noch nicht gehört haben.
Genau. Genau. Und dabei geht es auch darum, dass diese 10.000 Stunden auch das sogenannte Dedicated Practice sein müssen. Das heißt, fokussiertes Üben, also feedbackgeleitetes, konzentriertes Üben. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bin Läuferin, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Laufen. Das ist zum Beispiel nicht ein Easy Run, sondern das ist ein moderater Run mit Bewegungsaufgaben oder Tempoaufgaben oder es ist ein Tempotraining oder ein Long Run mit Tempoaufgaben. Also das heißt, es ist auch per Definition im Leistungssport tendenziell maximal 20-30% des Trainings ist Dedicated Practice, fokussiertes Üben. Oder weil es eben auch anstrengend ist. Deswegen können wir es nicht so häufig machen. Und im Schnitt, und das stimmt auch für Kunst und Musik und so weiter, oder viele andere Bereiche, in denen wir einen Qualitätsstandard haben, braucht es schon um die 10 Jahre oder mehr, um diesen Höchstleistungsstandard, diesen Exzellenzstandard zu erreichen. Das heißt, wir brauchen lange Zeit, bis jemand wirklich sein Potenzial entwickelt hat. Insbesondere, wenn dieser Mensch jung ist und sich in der Entwicklung befindet, körperlich und neurophysiologisch. Und an der Stelle ist alles, was mir Langfristigkeit gibt, richtig gut. Und da sind wir dann bei der mentalen Gesundheit und bei der Selbstbestimmung. Und das, was wir aktuell haben, ist häufig, dass Wir fangen jetzt gerade voll mit den kritischen und negativen Seiten im Leistungssport an, fällt mir auf. Wir kommen definitiv nochmal zu den wunderschönen, positiven Seiten von Sportpsychologie und Leistungssport, die auch anwendbar sind für die Hörerinnen und Hörer. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir jungen Menschen erlauben, in ihrem Entwicklungsprozess, und Leistungssport funktioniert nun mal in den meisten Sportarten, von der Pubertät bis in Mitte 20, Ende 20 und manchen Sportarten sogar, ne, Triathlon, Ironman, Marathon sogar bis Ende 30, Anfang 40, dass wir jungen Menschen erlauben müssen, in diesen Sport reinzuwachsen und die Möglichkeit haben, dass sie sich entscheiden dürfen, wie sie diesen Sport ausführen und mit wem und in welchen Bedingungen. Weil nur dann ist es nachhaltig und nur dann ist es deswegen auch wirklich, ist das Potenzial für Exzellenz gegeben.
Ich suche gerade noch so, während du erzählst, nach dem Bezug zum, in Anführungszeichen, Normalsportler, ne, so zu den Leuten, die vielleicht noch irgendwie Job haben, Familie haben, so dieses normale Leben, was man sich vorstellt. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so, es gibt doch gar nicht so einen großen Unterschied irgendwie zwischen dem, was du jetzt erzählst, aus dem Bereich Hochleistungssport oder auch so Kinder-, Jugendförderung, damit sie richtig professionell Sport ausüben können, und dem, wenn Menschen in ihrem, in Anführungszeichen, normalen Leben Sport mit Ambitionen betreiben, oder?
Es gibt viele Bereiche, da gibt es ganz starke Überschneidungen. Und ich würde mir wünschen, dass es vom Wertesystem gleich aufgestellt ist. Und diesen Konflikt haben wir übrigens im ambitionierten Leistungssport auch, im ambitionierten Freizeitsport auch, ne? Ich glaube, wir kennen beide Sportlerinnen und Sportler, die ihre Gesundheit massiv im Sinne von Leistung aufs Spiel setzen, auch viel, viel mehr, als man das vielleicht, ja, vertreten können würde, so. Und was da teilweise auf Instagram geteilt wird, ne? Also da manchmal schlackern mir da auch ein bisschen die Ohren. Insofern ist es ein Unterschied, weil wenn ein junger Mensch nicht Hochleistungssport sich bewegt und nicht an der Sportschule ist, dann sind die an der normalen Schule, sie haben, also quote unquote normaler Schule, normale Freunde, sie haben vielleicht auch ein paar Hobbys und ein Elternhaus, in dem Sport nicht das ist, über das die ganze Zeit geredet wird. Und das heißt, die Welt für, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber die Welt für junge Menschen, die aufwachsen außerhalb des Hochleistungssportes, ist ein bisschen größer und ein bisschen vielfältiger. Und das erlaubt jungen Menschen, ihre Persönlichkeit vielfältiger zu entwickeln. Also wenn du dir die Persönlichkeit so als so Torte vorstellst, sorry an alle Psychologen, die gerade zuhören, dann sind da Stücke in der Torte drin, die halt, da ist ein Stück drin, das ist ein Musikstück. So, da geht's irgendwie um irgendein Instrument, was ich mal gespielt habe. Egal, ob ich das jetzt super, super lang gemacht habe und so. Und je mehr ich mich damit identifiziere und Spaß dran habe, desto größer ist das Stück. Und dann habe ich da vielleicht ein Stück, das ist auch so vielleicht Feiern und Party oder Musik hören. So. Denn das ist ein Stück, das ist Freunde, das ist ein Stück, das ist Familie. Und dann gibt's natürlich auch ein Stück Sport, aber das ist nicht so groß und das ist nicht 90% der Torte. Und für junge Menschen im Hochleistungssport, die zum Beispiel in so Institutionen wie so Sportschulen sind oder so, die leben unter der Woche an der Sportschule und haben fast nur Kontakt zu SportschülerInnen, reden den ganzen Tag fast nur über Sport, haben schon in der, keine Ahnung, 7. und 8. Klasse zweimal Training am Tag. Wenn sie 9. oder 10. Klasse sind, teilweise schon wirklich 4 Stunden teilweise am Tag Training. Und deswegen hast du parallel auch gar nicht so viel Zeit für Hobbys oder andere Sachen, die irgendwie schön sind. Das heißt, die persönliche Entwicklung ist schon spitzer und nicht so vielfältig. Und damit entwickelt sich auch dein Wertesystem nicht so vielfältig. Und das ist schon dann wirklich ein Unterschied für Menschen, die im Hochleistungssport aufwachsen. Und das werden dann natürlich auch Erwachsene, die dann im Hochleistungssport sich bewegen. Also die Welt für einen Hochleistungssportler ist schon ein bisschen klarer strukturiert und spitzer. Es gibt auch andere Beispiele, ich sag jetzt quasi so das Allgemeine. Und deswegen ist es auch, je älter du wirst, desto wichtiger ist es, diese Welt auch ein bisschen flexibler zu machen, weil dann halt Familie und Kind vielleicht auch dazu kommen oder eine Karriere oder ein Studium neben dem Leistungssport. Und da fangen die ganzen Aushandlungsprozesse an. Ab da wird es dann auch wirklich schwer, aber auch wirklich interessant, so menschlich und persönlich.
Ja, ganz spannender Aspekt, den du irgendwie aufmachst. Ich habe es tatsächlich
so auch noch nie betrachtet. Also dass dann, wenn man in einer Welt, also sei es in dem Fall jetzt Hochleistungssport, groß wird, dass das natürlich Einfluss auf insgesamt die persönliche Entwicklung nimmt und dass das halt auch dann dazu führt, später im Leben irgendwie vielleicht in manchen Bereichen schwieriger zurechtzukommen, weil man es auch nie gelernt hat, sich da so zu sozialisieren, weil man diese Felder gar nicht kennt. Super spannend, habe ich so tatsächlich noch nie gesehen, obwohl ich jetzt da schon mich ja auch lange so mit den Themenfeldern im Sport beschäftige. Krass. Gibt's denn, also es ist super individuell, das habe ich verstanden, vor allen Dingen auch so dieser Bezug zum persönlichen Wertesystem, der dann als Grundlage, glaube ich, wichtig ist, um möglichst passgenau nach den eigenen Möglichkeiten und Persönlichkeitsstrukturen in diesem Sport groß zu werden und dann ja mit dem Ziel, sein volles Leistungspotenzial irgendwie abrufen zu können. Aber gibt es, obwohl das so individuell ist, gewisse Muster oder Themen oder Herausforderungen, die immer wieder auftauchen, die dann trotz aller Unterschiede doch irgendwie die gleichen sind?
Ja, voll, natürlich. Weil wir alle am Ende, und da sind dann wieder die, das sind wieder die Bereiche, wo alle denken, es ist super unterschiedlich. Und da ist es aber eigentlich total ähnlich. Weil wir sind alle Menschen, die sich im Sport bewegen. Und unser Gehirn reagiert halt sehr ähnlich auf Herausforderungen, egal ob du Hochleistungssportler bist oder nicht. Oder ob die Herausforderung für dich eine ganz andere ist. Und unser Nervensystem reagiert darauf super, super ähnlich. Der entscheidende Faktor ist nicht, auf welchem Level des Sports bewegst du dich, sondern wie wichtig ist die Herausforderung für dich und wie viele Ressourcen hast du in Bezug auf diese Herausforderung. Und weil das für alle gleich ist und unser Gehirn an der Stelle auch gleich funktioniert, natürlich in Abstufung, weil wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ist klar, aber die grundlegende Funktionsweise ist total gleich, weil wir eben alle Menschen sind und alle ein Gehirn haben, was ähnlich funktioniert. Und deswegen sind auch die Themen und Herausforderungen und auch die Tools, wie man das angeht, für alle sehr ähnlich, egal auf welchem Niveau, egal ob das ein olympischer Athlet ist oder jemand, der jetzt gerade mit Sport anfängt. Der Unterschied ist, mit wie viele Ressourcen habe ich schon angesammelt quasi in meiner Sportbiografie.
Ich habe jetzt verstanden, wie komplex das ist, ne? Dass du auf der einen Seite die Menschen hast, die alle unterschiedlich sind und auf der anderen Seite ganz oft die Thematiken, die sich überschneiden und ähnliche sind. Und wenn du jetzt auf deine Arbeit schaust, richtet sich die auf die Probleme aus oder die Herausforderungen, die jemand mitbringt? Oder richtet sich das auf diese unterschiedlichen Menschen aus? Verstehst du die Frage, wie ich die meine?
Ja, ich verstehe das. Ich glaube, die Frage ist, wie generell und wie individualisiert ist die Arbeit? So habe ich das jetzt verstanden. Ne? Also wie viel Gemeinsamkeiten, wie viele Unterschiede gibt es so zwischen SportlerInnen in der Arbeit? Ich überlege gerade, vielleicht machen wir gleich mal ein Beispiel, weil ich glaube, an einem Beispiel wird es klarer. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. Sorry für die allgemeine Antwort. Also zum Beispiel, wenn wir so ein ganz klassisches Thema im Hochleistungssport nehmen, das ist so mit Umgang mit Nervosität, das, was wir Aktivierung nennen, vor dem Wettkampf. So, und die ist gern nochmal, wenn es eine große Wettkampfpause gab, zum Beispiel nach der Offseason oder bestes Beispiel dafür ist so Corona, wo viele Sportarten eine ganz lange Wettkampfpause hatten. Da hatten auch viele danach richtig Angst entwickelt. Das ist ganz normal, so wenn du lange nicht mehr, wenn du so ein bisschen aus der Übung bist, quasi dich diesen Herausforderungen zu stellen. Dann gibt es allgemeine Teile der Arbeit, die für alle gleich sind, aufgrund der Funktionsweise von unserem Gehirn. Wenn es ein, sag ich mal, in Anführungsstrichen ist so ein schönes Wort, was sich jetzt etabliert hat, neurotypisches Gehirn. Es gibt ja auch Gehirne, die ein bisschen anders funktionieren, zum Beispiel mit Autismus, also Autismus-Spektrum, ADHS und so weiter. Da ist die Arbeit natürlich ein Ticken anders. Aber, oder es gibt dann noch andere psychische Besonderheiten, die man einbeziehen muss. Das ist jetzt nicht mehr mein Sonderfeld, weil, wie gesagt, ich bin keine Psychotherapeutin. Aber nehmen wir an, du hast jetzt einen Athlet, Athletin, gesundes Gehirn, normal funktionierendes Gehirn. So, dann gibt es Gemeinsamkeiten, indem wir zum Beispiel einmal kurz durchgehen, warum bist du eigentlich nervös? Warum bist du eigentlich aktiviert? Das ist so, weil dein Körper in einen Modus schaltet, den er evolutionär bedingt kennt, den er für Gefahren und Herausforderungen nutzt. Also wenn dein Leben in Gefahr war, mobilisiert dein Körper psychische und körperliche Ressourcen, um zum Beispiel zu kämpfen oder wegzurennen. So, das ist das, was die meisten kennen. Genau das Gleiche wird aber aktiviert, wenn ich zum Beispiel Hunger habe und nach Beute gesucht habe und meine Beute zu Tode gehetzt habe. Auch da müssen wir mentale und körperliche Ressourcen aktivieren. Das fühlt sich unangenehm an, weil der Status, in dem wir evolutionär bedingt waren, Flucht, Kampf oder Beutesuche, einfach unangenehm ist. So, das ist der erste Punkt, wo die meisten AthletInnen auf jedem Niveau ein bisschen irritiert sind, weil sie denken, wenn ich genug Selbstbewusstsein habe, sollte ich mich doch total ruhig und gesettelt fühlen und total confident, dass ich diese Herausforderung jetzt meistern kann. Das stimmt aber nicht. Aktivierung ist einfach unangenehm, weil das ein unangenehmer Modus ist, weil er gedacht war für herausfordernde, teilweise gefährliche, unangenehme Situationen. Deswegen, und den Modus nutzen wir immer noch.
Darf ich da rein?
Frag.
Jetzt diesen Modus der Aktivierung, ne? Wenn man sich den genauer anschaut, dann stelle ich es mir vor, es gibt so einen Bereich, der ist nicht mehr leistungsförderlich, sondern der ist dann eher so, dass er die Leistung hemmt. Mhm. Und es gibt einen Bereich, wo die Aktivierung aber auch notwendig ist, weil wenn jetzt ein Athlet am Start steht und nicht aktiviert ist, also aufgeregt, nervös, wo sich dann vielleicht mehr Leute was darunter vorstellen können, dann ist es ja auch nicht richtig, sondern es muss ja diesen, glaube ich, grundsätzlich aktivierten Zustand geben und da dann aber im Bereich von leistungsunterstützend, oder?
Ja.
Ja. Wie findet man den raus? Also das ist ja letztendlich wahrscheinlich ein ganz schmaler Grat zwischen zu viel und zu wenig aktiviert sein, sondern in diesen Bereich zu kommen wie so ein Sweet Spot, der dann genau richtig ist und einem hilft und einen nicht limitiert.
Mhm. Lass uns da mal direkt ins Beispiel reinspringen, dann wird es, glaube ich, am praktischsten. Also, ich hatte mal ein Beispiel von einem Radsportler, der war vor Wettkämpfen immer krass aufgeregt und zwar so aufgeregt, dass er nicht nur ein bisschen schwitzige Hände hatte, sondern der hat so ein großes Badehandtuch gebraucht, um seine Hände abzuwischen, weil die so schweißig waren, dass er den beim Warmfahren vor Bahnradwettkampf den Lenker nicht mehr halten konnte, weil er halt immer abgerutscht ist. Einfach krasse Aktivierung, ne? Auch auf dem Niveau wissen wir noch nicht, ob die Virus, das ist zwar ein sehr krasses Signal vom Körper, aber auch auf dem Niveau wissen wir noch nicht, ob die Aktivierung zu krass ist. Weil es ist immer die Frage, hohe Aktivierung ist nicht mal schlecht. Manche Athleten brauchen eine extrem hohe Aktivierung. Manche tun sich mit einer geringen Aktivierung besser. Es ist super individuell, ne? Da fängt der individuelle Teil an. Aber das Allgemeine ist, dieser Sportler kommt zu mir ins Coaching, der hat irgendwie ein Störgefühl. Das sollte anders sein, ne? Dann kommen die meisten oder werden von Trainern geschickt. So, also er kommt, er ist, das ist für mich unangenehm. Ich habe das Gefühl, das sollte nicht so sein und ich habe auch das Gefühl, es hindert mich an meiner Leistung. Das ist so der Satz, auf den ich so ein bisschen gucke. Okay, hindert es dich an deiner Leistung? Für ihn war das so. Das heißt, der erste Schritt ist Normalisieren. Also Aktivierung ist für alle. Alle brauchen es, dein Körper braucht es auch, um zu performen, das hast du ihm gesagt, weil es ein Modus ist, den dein Körper nutzt, auch bei Gefahren und so weiter. Das ist eigentlich essentiell derselbe Modus und deswegen fühlt er sich auch unangenehm an. Das heißt, das Unangenehme an der Erfahrung ist nicht das Problem. Das ist nicht das, was deine Leistung hindert. Das ist eine Ambivalenz, die müssen wir alle aushalten, die uns Herausforderungen stellen. Und das gilt für den Sport, das gilt aber auch für ein unangenehmes Gespräch mit einem Lebenspartner oder Lebenspartnerin oder den Eltern. So, beides gleich. Ich glaube, kennen wir es alles, ne? Schulprüfung, alles der gleiche Modus, essentiell. Das heißt, der Modus ist nicht das Problem. Also Schritt 1, normalisieren. Und dann geht's rüber in, dann versuchen wir dieses Spektrum auszuloten. Das machen wir in der Sportpsychologie meistens, indem wir uns auf die Aktivierungskurve beziehen. Die heißt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Jerks-Dotson-Kurve, die kann man ergoogeln. Das ist, könnt ihr euch als so U-Kurve vorstellen. Und ganz links haben wir das geringste Level an Aktivierung, aber auch das geringste, ich versuch's mal zu beschreiben. Also auf der Y-Achse, Gott, Schule ist so lange her, Abi ist so lange her. Okay, auf der Y-Achse haben wir die Leistung und auf der X-Achse, also die untere Achse, die horizontale Achse, haben wir die Zeit, haben wir die Aktivierung, Grad der Aktivierung. So, und das ist eine O-Kurve, weil am Anfang ganz links sind wir im Langeweile-Bereich. Da ist die Aktivierung sehr gering und die Leistung ist aber auch gering, weil du einfach noch nicht konzentriert genug und aktiviert genug bist, ne? Das kennen wir alle, wenn wir müde, desinteressiert und unteraktiviert an den Start gehen, dann kommt da auch nicht so super viel bei rum. Dann sind wir halt auch mental und körperlich nicht sharp. Das kann auch gefährlich sein, zum Beispiel im Spielsport oder auch in anderen Sportarten, wenn du deinen Gegner unterschätzt, ne? Wenn du in in den Wettkampf reingehst und denkst, das hast du sowas von in der Tasche, und dann wirst du überrascht. Ne? Deswegen, basales Level an Aktivierung ist schon wichtig. So, wenn wir uns weiter aktivieren, steigt die Kurve. Ne? Also wir bewegen uns, die Kurve steigt nach rechts. Dann kommen wir im Bereich, wo wir im Interessenbereich sind. Da bist du aktiviert, aber du bist noch nicht hoch aktiviert. Das wäre, um mal ein Beispiel aus dem Training zu nennen, vielleicht ein bisschen herausfordernderes Tempotraining. Für die meisten ist das ein Bereich, in dem unteres Threshold-Training zum Beispiel stattfindet. Da solltest du nicht super hoch aktiviert sein und du solltest nicht vorm Training die ganze Zeit nervös an deine Paces denken. Das sollte etwas sein, was du gut bewältigen kannst. Und wenn wir dann noch weitergehen, flacht die Kurve langsam ein bisschen mehr ab. Da kommen wir in den oberen Teil des Us. Und das ist der... Das ist auch die Flow-Zone, wo sich Flow einstellen kann, weil die Ressourcen, die du hast und der du dir bewusst bist, ganz wichtig, und die Herausforderungen gut ausbalanciert sind. Also du hast genug Ressourcen, die Herausforderungen zu bewältigen, aber du musst dich schon ein bisschen anstrengen. Das ist die Flow-Zone. Hier haben wir auch den optimalen Performance-Bereich. Im Special Forces Training nennen sie das O-Zone, die optimale Zone. Und wenn wir jetzt noch weiter aktivieren, dann fällt die Kurve wieder ab. Also das ist keine lineare Kurve, die steigt nicht in die Unendlichkeit, sondern wenn wir jetzt noch weiter aktivieren, also du bist noch nervöser, der Puls geht noch mehr hoch, der Blutdruck geht noch mehr hoch, du schwitzt noch mehr, das ist der Bereich, wo Athleten dann teilweise da auch schwindelig wird vor Aktivierung, wo sie Kopfschmerzen bekommen vor Aktivierung, wo sich Athleten auch übergeben. Wie gesagt, das muss nicht problematisch sein. Ich kenne Athleten, die übergeben sich routiniert vom Wettkampf und das ist ein Teil ihrer Routine. Und sie bringen dann aber richtig gute Leistungen. Und wenn man das wegnimmt, bringen sie keine Leistung mehr, weil sie dieses hohe Aktivierungsniveau brauchen. Aber für die meisten Menschen, wenn sie dieses Level an Aktivierung erreichen, dann fühlt es sich so unangenehm an und ist so, und dann lässt das Kontrollgefühl langsam nach. Also es fühlt sich nicht mehr kontrollierbar an. Und an dem Teil leidet dann auch Performance, weil sich dann auch Gefühle von Angst, Panik teilweise einstellen. Und das ist der Bereich, wo Athleten dann teilweise auch choken, nennen wir das in der Sportpsychologie. Also zum Beispiel einfach in einer Kurzschlussreaktion aussteigen oder psychisch zusammenbrechen und nur noch irgendwie gerade so zu Ende joggen oder so, wenn die Aktivierung zu hoch wird. Diese Kurve nutzen wir dann, um das einzuteilen. Die erklären wir erst Klienten oder die würde ich erst beim Radsportler erklären. Und dann würde ich sagen, okay, wo bist du denn wann im Wettkampf? Also wenn die dann den nächsten Wettkampf und dann... Ne, hast du die Kurve vor Augen und dann schreibst du auf, okay, also eine Stunde, also am Morgen des Wettkampfs oder am Tag vorm Wettkampf war ich da. Da war ich bei, häufig teilen wir das in einer 1 bis 10 ein, einfach um das skalieren zu können. 10 ist die maximalste Aktivierung, die du dir vorstellen kannst, nicht die beste, einfach nur die intensivste. Und 1 ist die geringste Aktivierung, relativ neutral. Und dann wichtig ist in meinen Augen, das auch schon für die Woche vorher zu machen, weil viele Athleten sind einfach schon 5, 6, 7 Tage vorher sehr hoch aktiviert und sind dann einfach komplett ermüdet mental, wenn die an den Wettkampf kommen, wenn der Wettkampf dann tatsächlich da ist. Und dann ist nicht mehr genügend Aktivierung da. Also dann aktiviert man nicht mehr so hoch und ist einfach tendenziell dann lethargisch. Das heißt, ich würde die Woche vorher anfangen und dann jeden Tag gucken, okay, wo bin ich da ungefähr, 1 bis 10? Und dann geht's meistens so richtig los, 3 Tage bis 1 Tag vom Wettkampf. Dann machen wir Abend vom Wettkampf, Morgen vom Wettkampf. Ich schreibe mir immer die Zahlen auf. Eine Stunde vom Wettkampf, bei meinem Warm-up und dann am Start und im Wettkampf. Und dann gucken wir, okay, mit dem, wie es jetzt gerade ist, wie hilfreich fühlt sich das denn an? Und wo hättest du denn gern, welche Zahl es wäre denn für dich optimal? Und bei meinem Radsportler war das so, ich glaube, der war schon echt sehr hoch. Also der hatte vorm Warm-up irgendwie so einen, glaube ich, 9 von 10 oder so. Das war schon echt sehr, sehr hoch. Und er hätte sich gewünscht, eher so bei einer 7 zu sein. Also schon eher eine hohe Aktivierung. Die meisten bewegen sich dann so zwischen 4 und 7, würde ich sagen. Und dann wird es individuell. Also das ist jetzt so der Teil, wo schon ein bisschen Individualität drin ist, aber noch sehr allgemein, weil wir befassen, also wir beziehen uns sehr auf eine allgemeine Funktionsweise von unserem Nervensystem. Wenn es Herausforderungen, wenn du dich Herausforderungen stellst, und damit auch unserem Gehirn. Und das, was für alle Menschen relativ gleich ist, so wenn wir von so klassischen Sportlern, Sportlerinnen ausgehen. Und jetzt kommt der individuelle Teil. Jetzt geht es nämlich daran, okay, was brauchst du denn eigentlich? Und dann gibt es, sage ich mal, klassische Mitte der Sportpsychologie. Da sind wir, und die sind auch teilweise gleich für Therapie zum Beispiel. Da geht es zum Beispiel um Entspannungstechniken wie autogenes Training oder PMR, also progressive Muskelrelaxation. Oder Atemübung ist ein ganz klassischer, also ein der auch meinem Radsportler geholfen hat damals, war die Boxatmung. Also man atmet auf 4 Zähler ein, man hält den Atem auf 4 Zähler, man atmet auf 4 Zähler aus und man hält den Atem auf 4 Zähler. Das ist so, das kann man auch ergoogeln. Dann gibt's die verlängerte Ausatmung, also man atmet auf 4 ein, auf 6 aus, auf 4 ein aus, auf 8 aus. Es gibt auch die 4-7-8-Atmung. Also es gibt dann verschiedene Atemtechniken, die das Nervensystem sehr zuverlässig regulieren. Es gibt aber auch AthletInnen, man kann sich auch abklopfen oder ne, es gibt verschiedene Techniken. Dazu kommen aber auch, sag ich mal, nicht so klassische Techniken. Und ich habe da gelernt, dass für Athleten ganz und Athletinnen ganz, ganz, ganz viel funktionieren kann. Das fängt bei Geige spielen, Malen nach Zahlen, Puzzeln, also in den Tagen vorher natürlich jetzt nicht unbedingt beim Warm-up, an und geht über Podcasts, Tamagotchi. Ich hatte einen Klienten, der sich einen Gameboy wieder gekauft hat, weil er, für ihn war das so, hat ihn dann so eine kindliche spielerische, so einen kindlichen spielerischen Vibe erinnert und das war für ihn irgendwie optimal.
Und das Ablenkung, ja? Wie so ein Ablenkungsmanöver eigentlich.
Ja, aber es geht über Ablenkung hinaus. Es geht darum, was brauchst du gerade emotional und so vom Vibe her. Ich habe da jetzt kein super wissenschaftliches Wort für, aber so, was ist die Stimmung? Was braucht die Stimmung gerade? Und da sagen Athleten was anderes. Manche sagen Fokus, manche sagen Entspannung, manche sagen Lockerheit, manche sagen Enthusiasmus, manche sagen Optimismus. Und dann frage ich meistens, okay, was bringt dir denn Optimismus im Leben? So, und dann, oder was wenn du Sicherheit brauchst, was gibt dir denn Sicherheit? Und dann, das kann auch ein Anruf bei den Eltern sein oder bei der besten Freundin oder beim Partner. Oder in den Himmel gucken und die so, das nicht sich daran erinnern, dass der Himmel, egal wie er aussieht, immer blau ist, ganz, ganz oben. Da gibt es verschiedene Sachen. Und da fängt die individuelle menschliche Arbeit an. Und da wird's für mich, finde ich, auch ultra spannend, weil ich liebe das, zu verstehen, wie ein Mensch seine Realität wahrnimmt und was dieser Mensch braucht, um diese Realität irgendwie zu beeinflussen. Weil da sind wir dann wirklich alle total unterschiedlich. Und da hat jeder und jede sein und ihr Erfolgsrezept. Und dann bauen wir daraus eine Vorwettkampfroutine. Für manche fängt die eine Woche vorher an, für manche fängt die 1 bis 3 Tage vorher an. Und dann bauen, und das spitzt dich dann so weit zu, dass in die eine Stunde Warm-up-Routine vor dem Wettkampf dann direkt auch kleine Übungen eingebaut werden. Zum Beispiel Gameboy spielen oder Atemtechniken oder abklopfen oder sich nochmal was durchlesen, was meine Freundin mir aufgeschrieben hat oder.
Ich fand diese Beschreibung mit dem U ganz, ganz einprägsam. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, jeder hat dieses U. Nur es ist unterschiedlich, ich sag mal, hoch und spitz. Manche gehen direkt ganz hoch und fallen auch direkt ganz schnell wieder ab. Dann ist der Bereich, den ich als Sweet Spot bezeichnet habe oder du als Ozone, etwas kleiner und schwieriger zu treffen. Und manche sind da vielleicht, dass dieses U irgendwie viel breiter ist und auch gar nicht in der Ausprägung so hoch. Und dann geht es irgendwie darum, erstmal rauszufinden, wie ist die persönliche U-Kurve so und dann damit zu arbeiten und Möglichkeiten zu finden, in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, in dieser O-Zone so zu sein, dass man performen kann. Habe ich es richtig verstanden?
Mhm. Ich würde schon sagen, dass die Form dieser O-Kurve für jeden Menschen unterschiedlich ist. Aber nicht nur in dem, wie spitz oder hoch die ist, sondern es gibt auch Personen, da steigert sich Aktivierung ganz langsam, aber am Punkt fällt die Leistung ganz rapide ab, zum Beispiel wenn einen gewissen Punkt. Ja. Ne, also sie ist auch nicht immer symmetrisch und so. Darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, das Spannendste an dieser Situation ist, dass je länger du im Sport bist und je mehr Wettkämpfe du machst, weil Wettkämpfen, sich auf Wettkämpfe vorbereiten, ist auch ein Skill, den wir üben müssen. Das vergessen wir immer wieder. Das ist etwas, was wir mit jedem Wettkampf lernen und deswegen muss man auch Wettkämpfe machen, wenn man Leistungssport machen möchte. Und je mehr Wettkämpfe ich mache, und auch je mehr ich trainiere in anstrengenden Bereichen und in herausfordernden Bereichen, desto mehr, ich würde mal sagen, so, lass mich einen Schritt davor machen. Ich habe mindestens 3 Jahre in der Leistungsdiagnostik gearbeitet, in der Sportmedizin der Charité und habe da Leute aufs Laufband gestellt und mit denen so eine klassische Leistungsdiagnostik gemacht. Und wir hatten da sowohl die deutsche Spitze in der Leichtathletik auf dem Laufband als auch absolute eigentlich eher Nicht-SportlerInnen, die für Gesundheits-Check-ups da waren. Und was man misst dabei sowohl Laktatwerte als auch Puls und so weiter, aber eben auch die subjektive Anstrengung über die Borg-Skala. Das ist eine Skala, die fängt bei 6 an und hört bei 20 auf, weil sie so häufig auch dem Herz, dem Pulsschlag entsprechen soll. Mal 10. Und was total interessant ist, dass bei Leistungssportlern und Hochleistungssportlern ist diese Kurve sehr viel navigierbarer, diese Borg-Skala. Also ein nicht trainierter Sportler, so fängt bei 6 an. Keine Anstrengung. Obwohl die schon joggen, wenn sie normalerweise nicht joggen. Das heißt, es sollte eigentlich anstrengend sein. 6 heißt eigentlich, du liegst auf der Couch. So. Ein geübter Leistungssportler, der den Test auch schon ein paar Mal gemacht hat, fängt immer bei 8 oder 9 schon an, weil es halt eine lockere Anstrengung ist. Und dann steigert sich für die Nicht-Sportlerinnen, Nicht-Sportler die Skala ganz schnell. Also die fangen bei 6 an und dann 7 und dann sind die plötzlich bei 13 und 14. Nämlich bei starker Anstrengung. Und ab 13, 14, da gibt's dann meistens 1 oder 2 Stufen später direkt einen Sprung zu 20, maximale Anstrengung. Viele sagen dann auch irgendwie 22 oder so, obwohl die Skala da eigentlich aufhört. Und ein Leistungssportler wird bei 8 oder 9 anfangen und dann aber eine 10, dann ist man eine 11, dann ist vielleicht eine 13, wenn wir dann so lang, weil wir kommen ja dann auch in den Schwellenbereich, da wird die Anstrengung ja auch exponentiell wegen Laktat und so. Das heißt, da sind dann auch kleine Sprünge drin. Und Hochleistungssportler hören meistens bei 19 auf. Also die haben meistens auch so einen Zögern zu sagen, das war jetzt eine maximale Anstrengung. Weil ich werde 30 Sekunden nach Ende gefragt und bei den meisten fängt schon da das Rationalisieren an, war das jetzt wirklich die maximale Anstrengung? Ach, ein bisschen wäre noch gegangen. Das heißt, um das mal zusammenzufassen, geübte Leistungssportler und Hochleistungssportlerinnen haben eine große Kompetenz, diese Anstrengungsbereiche zu navigieren. Und das wirkt sich auch psychisch natürlich auf die Aktivierungskurve aus. Also sie haben viel, viel mehr Worte, Reflexionsvermögen rund um so eine Aktivierungskurve und eine Aktivierungsskala. Also sie können dir viel besser sagen, ob das jetzt eine 7 oder eine 8 oder eine 5 oder eine 4 ist, während jemand, der nicht so geübt ist, vermutlich ein kleines bisschen an Aktivierung schon als extreme Aktivierung begreifen wird, einfach weil weniger Regulierungskompetenz da ist.
Auch spannend zu hören, wie so individuell Leistung dann wahrgenommen wird oder bewertet wird und eingestuft wird vom Empfinden her. Und wenn du das so erzählst, habe ich mich jetzt gefragt, es gibt ja so im Sport, Breitensport, Amateursport, Leistungssport, so diesen Bereich, da bereitest du dich körperlich drauf vor. Und dann gibt es da ja auch Menschen, die sind körperlich sehr, sehr gut. Und jetzt, was du beschreibst, da geht es ja auch darum, so um diese mentale Vorbereitung auf den Wettkampf. Und es gibt Menschen, die machen das, ne? Die nehmen den Bereich ernst, die wissen, das ist irgendwie zuträglich, das ist wichtig, dass sie da dann letztendlich auch performen können, wenn sie sich damit beschäftigen. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, es gibt auch in dem Bereich, genau wie es im körperlichen Bereich Unterschiede gibt, auch da Menschen, die sind darin gut und es gibt Menschen, die sind darin sehr gut. Glaubst du, du kannst erklären, was einen sehr guten Athleten oder Athletin von einer sehr guten Athletin oder Athleten unterscheidet in diesem mentalen Bereich?
Ich versuch's mal. Meiner Erfahrung nach ist das wie ganz, ganz viel in menschlicher Entwicklung eine Kombination aus Nature and Nurture. Also was ist mir so genetisch gegeben? Ne, du hast Persönlichkeit angesprochen. Die Persönlichkeitsdimensionen sind teilweise genetisch bedingt. Das heißt, und alle Menschen, die, also ich habe 2 kleine Nichten, alle Menschen, die Kinder haben und die auch schon als kleine Babys kennengelernt haben, die wissen, okay, so ein Baby hat schon auch einfach irgendwie schon eine Persönlichkeit vorher. Das ist nicht ein komplett psychisch formbares Wesen. Da ist auch schon irgendwas mitgegeben. So, also du hast definitiv auch genetische Komponenten mit dabei. Und dann ist die Frage, auf welche Bedingungen stoßen diese genetischen Komponenten? Und da merkt man, finde ich, schon sehr, wie, wenn wir uns auf den Sport beziehen, wie sind Athletinnen und Athleten aufgewachsen? Also was wurde von den Eltern vermittelt rund um Selbstwert und Leistung zum Beispiel? Also darf mir Leistung auch Spaß machen? Wie diszipliniert muss ich sein? Bestimmt meine Leistungsfähigkeit darüber, wie wertvoll ich als Mensch bin? Also wurde ich auch als Mensch wertvoll anerkannt, wurde ich auch für Eigenschaften gelobt, für Verhalten, was nicht mit Leistung zu tun hat. Wurde ich auch ganz viel für Bemühen und das Wie gelobt und wurde ich auch, habe ich Liebe vermittelt bekommen, die nicht leistungsabhängig ist. Und dann, wenn ich das habe, dann lerne ich, dass mein Selbstwert nicht abhängig von Leistung ist. Das heißt nicht, dass es nicht wehtut, wenn ich keine Leistung erbringe, aber es heißt, dass ich an eine Startlinie gehe und einen stabileren Selbstwert habe, der mir ermöglicht, an der Startlinie zu stehen und nicht das Gefühl zu haben, dass mein ganzer Wert als Mensch auf dem Spiel steht. Weil das ist ein Aktivierungsniveau, das ist für uns alle wahnsinnig schwer zu regulieren. Stell dir vor, du würdest an die Startlinie gehen und dir würde jemand sagen, hast du, darf ich fragen, ob du eine Familie hast oder?
Ich habe zwei Kinder, ja.
Okay, du hast, also stell dir vor, du gehst an die Startlinie und jemand würde dir sagen, wenn du jetzt nicht XY läufst oder dich XY platzierst, dann verlierst du deine Familie, deinen Job, deine Anerkennung und all deine Freunde. Das ist ein Aktivierungsniveau, das hält niemand aus. Ne? Mhm. Plus in den meisten Sportarten brauchen wir auch was Spielerisches. Wir brauchen eine gewisse Lockerheit, weil das bedeutet, dass wir Sachen auch kommen lassen, die unterbewusste Kompetenzen sind, die unsere Bewegungen werden im Körper gespeichert. Das wird durch hunderte, tausende, zehntausende Stunden an Training automatisiert alles. Gerade im Laufen, gerade im Triathlon-Bereich und im Ausdauersport haben wir ganz viele Beispiele dafür. Schwimmen sollte automatisiert sein, wenn es richtig gut ist. Laufen sollte automatisiert sein, wenn es richtig gut ist, genauso wie die richtige Position auf dem Rad. Diese Prozesse funktionieren super gut, wenn die automatisiert unterbewusst ablaufen. Und wenn du zu gestresst an die Startlinie gehst, dann bist du zu bewusst involviert, also du konzentrierst dich bewusst auf das, was da passiert und dann wird es unökonomisch. Das ist in vielen spannend. Bewegungsformen so. Deswegen sollten wir auch möglichst uns auf das Wie konzentrieren, auf unsere Umgebung und eine gewisse Lockerheit mitbringen. Dann wird's richtig gut und dann stellt sich auch nur Flow ein, also dieser optimale Performance-Zustand.
Okay, und das heißt, wenn das eine das andere überlagert, also sozusagen ich bin zu sehr von meiner Nervosität oder so vereinnahmt, dann funktionieren diese automatisierten oder eigentlich bestenfalls automatisierten Prozesse nicht mehr so gut, wie sie sollten.
Seit 2021 hat, glaube ich, die Öffentlichkeit auch ein sehr prominentes Beispiel davon kennengelernt. Das ist so, weil, also das ist ein Grund, warum wir Sportarten, insbesondere wenn sie ästhetisch und komplex sind, für hunderttausende Stunden trainieren müssen, damit selbst hochkomplexe, für den Körper nicht ganz natürliche Bewegungen hochautomatisiert sind, weil sie dann sehr efficient, sehr effizient ablaufen. Das ist schnelles und langsames Denken, sagt ihr was? Ne? Also überlegtes oder intuitives Denken und Handeln. Darum geht es, dass die Bewegung mit möglichst wenig Energieaufwand ausgeführt werden kann. Und deswegen trainieren wir so viel, damit die ökonomischste Bewegungsausführung, die effizienteste mental wie körperlich Bewegungsausführung gespeichert wird. Es gibt da ein interessantes Phänomen, was das zeigt. Und zwar im Baseball heißt es, glaube ich, Yipsies, habe ich jetzt gelernt. Oder Ipsies. Und zwar das Phänomen, dass Baseball-Thrower nicht mehr werfen können. Also wenn sie unter extremem Stress stehen für eine lange Zeit, verlieren sie diesen automatisierten Skill zu werfen und können den nicht mehr so richtig ausführen und versuchen das halt bewusst zu machen. Und das ist ja genauso wie im Basketball so ein Dreipunktwurf ein standardisierter, auch qualitätskontrollierter Wurf. So, das machst du so lange und so viel und so häufig, dass das hochautomatisiert und hochökonomisiert ablaufen sollte. Und wenn du dann anfängst, dabei drüber nachzudenken, wird es schlecht. Dann triffst du nicht mehr. Und unter hohem Stress kann es passieren, dass dieses Bewegungsmuster bewusst wird und nicht mehr automatisiert effizient abrufbar ist. Und das Gleiche, zumindest, ich habe da jetzt keine Insights, aber zumindest das, was beschrieben wurde, ist mit Simone Biles passiert in Tokio 2021, weswegen sie die Olympischen Spiele auch abgebrochen hat. Die hat nämlich das gleiche Phänomen nennt man im gymnastischen Turnen die Twisties. Das heißt, dass automatisierte Bewegungsmuster, wie zum Beispiel ein Sprung auf dem Boden, eine Sprungkombination, eine Twist-Kombination auf dem Boden, im Bodenturnen oder auch ein Sprung am Sprungbrett nicht mehr abrufbar ist, automatisiert, sondern in der Bewegung 2 Meter in der Luft plötzlich das Bewusstsein angeht und sich fragt, wo bin ich eigentlich gerade? Und das Bewusstsein ist zu langsam für diese hochkomplexen, sehr schnell auszuführenden Bewegungen. Und an dem Punkt wird es dann im gymnastischen Turnen zum Beispiel auch lebensgefährlich, weil sie dann die intuitiv verankerte Orientierung verlieren im Raum und dann bewusst in die Bewegung eingreifen. Und dann kann man eben falsch landen, überrotieren und eben sich auch also tödlich verletzen oder ja, schwer verletzen. Und das ist der Grund, warum Simone Biles auch das abgebrochen hat und warum es auch die einzige vernünftige Entscheidung war, nicht ihr Leben zu riskieren, weil es einfach nicht kontrollierbar war, wie sie am Ende performt hätte und ob ihre Gesundheit dabei gesichert werden kann. Und das passiert, wenn Athleten, Athletinnen für lange Zeit unter extremem psychischen Stress stehen und halt nicht mehr loslassen können genug im Sport. Und es passiert auch nicht immer, also ich weiß nicht genau, warum das passiert, vielleicht weiß man das auch nicht, weiß ich, also ist nicht meine Kenntnis, mein Kenntnisstand, dass man das weiß. Und wenn du das hast, dann muss man erstmal ein bisschen Pause machen und bei ganz, ganz rudimentären Bewegungsmustern wieder anfangen, um wieder Sicherheit in die Bewegung, Sicherheit in den Körper und psychische Sicherheit wiederherzustellen. Und dann baut man die Bewegung ganz langsam wieder auf. Und das zeigt eigentlich aufs Extrem getrieben, was für einen Effekt Stress auf unsere sportliche Leistung hat, wenn er zu lange und zu viel, wenn er zu lange und zu viel oder zu unkontrollierbar ist, also nicht in meinem Kontrollbereich. Und ich da wie eine Pandemie zum Beispiel. So.
Also auch das nächste Feld, was extrem spannend ist, mal erklärt zu bekommen. Also wieso die Mechanismen sich dann auch gegenseitig im Weg stehen können. Mhm. Danke für den kurzen Exkurs, sorry fürs Zwischenfragen.
Alles damit, gut, Klammer zu und wieder zurück.
Genau, und damit zurück zum Selbstwert, wo du eigentlich gerade, glaube ich, warst anzusetzen.
Genau, also zwei Dinge in der Nurture sind halt meiner Erfahrung nach sehr entscheidend. Und zwar, wie wachse ich bei meinen Eltern auf und mit meinem Umfeld? Also vermitteln mir die, dass ich ein wertvoller Mensch bin, egal was ich tue, egal wie produktiv ich bin und egal was ich leiste. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für uns alle ultra wichtig. Und die Vermutung liegt natürlich auch nahe, dass viele Menschen sich im Leistungssport, egal auf welchem Level, bewegen, die irgendwie gelernt haben, dass ihr Selbstwert schon einfach von ihrer Leistung abhängt. Ne, dass das schon einfach sehr ehrgeizige, leistungsorientierte Menschen sind. Weil ansonsten ergibt das Ganze nicht so krass viel Sinn, so mit der Leistung. Weil es ist ja alles anstrengend und schmerzhaft und so, ne? Mhm. Und ganz kurz, es ist natürlich total normal, sich mit dem Sport zu identifizieren. Ne, es ist auch normal, den Sport zu vermissen und irgendwie nicht gut drauf zu sein. Und ich habe kein anderes Wort dafür, aber so psychisch so ein bisschen zu leiden, wenn man verletzt ist und den Sport nicht hat oder wenn Wettkampf schlecht gelaufen ist oder so. Weil Identifikation ist ja auch schön. Es ist ja auch schön, mich mit etwas identifizieren zu können, durch das Leben zu können, darin Erfahrungen zu machen, die für mich wertvoll sind. Das ist alles komplett normal. Es geht darum, dass mein gesamter Selbstwert vom Sport abhängt und dass ich kaum Bereiche habe, die davon nicht berührt sind. Und das ist zum Beispiel so, wenn meine Eltern Leistungssportler sind oder mir vermittelt haben, dass der Leistungssport über meinen Selbstwert auch entscheidet, ne, dass es ganz wichtig für mich ist und alles andere ist jetzt nicht so wichtig. Und wenn ich kaum Freunde außerhalb des Leistungssports habe und so weiter und so fort. Und je mehr ich einen gut ausgebildeten, stabilen Selbstwert habe, der unabhängig vom Leistungssport ist, desto besser, desto selbstbewusster bin ich auch wahrscheinlich, desto resilienter bin ich auch wahrscheinlich. Und dann ist es häufig, das ist meine Erfahrung, sehr entscheidend, wie bin ich im Sport aufgewachsen? Wer waren meine ersten Trainer? Haben die mir vermittelt, dass mein Körper so, wie er aussieht, wenn ich das Training mache, die Leistung bringen kann? Oder haben die mir erzählt, dass mein Körper sich verändern muss, dass der kleiner oder größer, schmaler oder breiter werden müsste? Haben die mir vermittelt, dass ich alles in mir habe, um mich dahin zu entwickeln? Oder habe ich von Anfang an gelernt, dass ich zum Beispiel nicht talentiert bin, sondern ich muss einfach nur hart arbeiten? Das sind die Athleten, die dann dazu tendieren, sich ständig auszubrennen, weil sie wenig haben, auf das sie sich verlassen dürfen, was nicht harte Arbeit ist. Mhm. Was hat mir mein Trainer darum erzählt, wie ich mit Rückschlägen umgehen darf? Das sind auch so einfache, ganz, ganz vermeintlich selbstverständliche Dinge, wie zum Beispiel wertschätzen, kommunizieren, loben im Training. Viele Trainer machen das nicht. Ich habe schon sehr häufig den Spruch gehört, Lob macht Athleten faul. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll mehr. Also wir sind am Ende, ja klar gibt es Menschen, die auch in, sag ich mal, eher feindlicheren Umfeldern gut performen, die auch mit Erniedrigung im Training gut klarkommen, die gelernt haben, dass jemand, der mir sagt, dass ich nicht gut genug bin oder etwas nicht kann, das nur als Motivation nehme. Mhm. Aber in meiner Erfahrung sind das erstens nicht die meisten Athleten, sondern nur ganz wenige, für die das langfristig funktioniert. Und wenn ich nochmal auf die Selbstwerttheorie zurückkomme, was sagt es denn über meinen Selbstwert, dass ich mich permanent mit Menschen umgebe, die mich als Mensch runtermachen und permanent die extra Meile gehe, um denen zu beweisen, dass es nicht stimmt? Also was sagt es denn darüber aus, was ich mir selber wert bin und in welchen Umfeldern ich mich bewegen möchte? So. Und das beides bestimmt meiner Meinung nach darüber, wie gut du dich in solchen Situationen mit Herausforderungen regulieren kannst und wie resilient du bist. Und daraus ergibt sich dann eben auch das, woran du arbeiten darfst. Meiner Meinung nach sind, also ich habe Athleten getroffen, die sehr, sehr gut aufgestellt waren, meiner Meinung nach mental, die gesagt haben, sie möchten trotzdem sportpsychologisches Coaching machen, weil ihnen der Austausch hilft und der Perspektivwechsel, die Spiegelung von außen, die Meinung von außen etc. Ich habe sehr, sehr gute Athleten kennengelernt, die mental gut aufgestellt waren, die gesagt haben, das brauche ich gar nicht. Und die haben nie sportpsychologisches Coaching gemacht. Und das ist auch voll gut. Weil wenn ein Athlet, also der grundlegende Faktor, der Erfolgsfaktor ist einerseits die Beziehung zwischen Sportpsychologin und Sportpsychologe und Athlet und Athletin und ob der Athlet, die Athletin sich darauf einlassen möchte. Das sind so die beiden Grundbedingungen. Wenn die nicht gegeben sind, keine erfolgreiche Arbeit. Deswegen glaube ich, halte ich auch überhaupt nichts davon, dass Sportpsychologie irgendwie mandatory, also irgendwie für alle gelten muss und jeder so muss das machen oder so. Das ist wenig erfolgsversprechend. Es gibt aber auch Athleten und Athletinnen, die eben nicht so gut aufgestellt sind, die aber trotzdem kein sportpsychologisches Coaching machen möchten. Also es kommt immer so ein bisschen davon ab, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was hast du erfahren, mit wie viel kommst du und wie bereit bist du daran zu arbeiten? Was hast du auch so rund um psychische Arbeit kennengelernt? Also haben deine Eltern zum Beispiel auch mal Therapie gemacht und sehr wertschätzend darüber gesprochen? Das erhöht natürlich total die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und gleichzeitig ist es aber auch so, egal mit was du schon kommst, all das kann man verändern. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil man hört ja immer wieder so, oh, Menschen verändern sich, im Grunde bleiben Menschen gleich. Das stimmt einfach nicht, weil unser Gehirn sich beständig verändert mit jeder neuen Erfahrung, die du machst. Das passiert natürlich mehr, je jünger du bist, also bis zum Alter von ungefähr 25 ist das Gehirn in der Entwicklung. Danach kann es sich immer noch verändern, aber eben nicht so stark. Und dann nimmt das natürlich sukzessive so ein bisschen ab, je älter du wirst. Aber du kannst dich zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben mit jeder Erfahrung und jedem Gedanken neu verändern. Das heißt, wenn sich dein Gehirn verändern darf und kann, das nennt man Neuroplastizität, dann kannst du dich auch als Mensch verändern. In der Art und Weise, wie du handelst, wie du deine Realität wahrnimmst und wie du mit dir selber sprichst. Und das ist der Key-Faktor. Deswegen sportpsychologisches Coaching kann immer funktionieren und Coaching und Therapie kann auch immer funktionieren, solange du bereit dafür bist, weil sich dein Gehirn verändern kann. Und damit ist die Möglichkeit allen Menschen gegeben.
Also auf jeden Fall ist es immer ja auch mit einem gewissen Grad der Anstrengung verbunden, ne? So ein Prozess irgendwie mit sich selber sich auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und was du ja auch gesagt hast, so diese Grundlagenarbeit erstmal zu machen, so herauszufinden, warum agiert man so, warum reagiert man auf gewisse Umstände so, warum funktioniert man unter anderen Umständen besser und als in anderen Umfeldern und so. Es ist wahnsinnig spannend, wenn man Lust hat, auf so diese Entdeckungsreise da irgendwie zu gehen und sich das dann im nächsten Schritt dann ja auch zunutze zu machen. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall jetzt in der ganzen Stunde rausgekommen. Das nehme ich jetzt so mit, dass Sportpsychologie nicht nur dafür da ist, wenn du ein massives Problem entwickelt hast, mit dem du nicht zurechtkommst, sondern dann ist sie auch da. Aber eigentlich sollte sie so ein ganz selbstverständlicher Teil davon sein, wenn es dir darum geht, du möchtest deine Ziele im Sport erreichen, weil sie für dich eine gewisse Bedeutsamkeit haben. Also das ist jetzt so, wenn ich das auch mal loslöse von dem Kontext Hochleistungssport, so wie ich das eigentlich verstehe, was Sportpsychologie sein sollte. So ein normaler Teil im Leben von Menschen, wo Sport eine wichtige Rolle spielt?
Jein. Es ist so, ich glaube, es tut jedem Athleten und jeder Athletin gut, an irgendeinem Punkt in ihrer Karriere oder in ihrem Sportleben, egal auf welchem Niveau, mal das auszuprobieren. Genauso wie ich glaube, dass für jeden Menschen Coaching irgendwann mal total sinnvoll ist. Ganz wichtig, nicht Therapie, sondern Life-Coaching. Also in Bezug auf verschiedene persönliche Themen. Gleichzeitig ist Sportpsychologie und Coaching und auch Therapie, wenn sie gut ist, immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich versuche da im Coaching ganz bewusst Unabhängigkeit und nicht Abhängigkeit zu schaffen. Und ich versuche bewusst Athleten und Athletinnen immer die Tools mitzugeben, die sie selber anwenden können und Kompetenz zu vermitteln und Kompetenz in Kompetenz zu coachen, sodass ich mich eigentlich versuche, permanent im Coaching so ein bisschen selbst abzuschaffen und meinen Beruf selbst abzuschaffen. Ich glaube, es wird nicht passieren, weil ich glaube, wir haben immer weiterhin Probleme zum Glück und ja, deswegen ist mein Berufsstand, glaube ich, gesichert. Aber das Ziel ist eigentlich, dass Athleten und Athletinnen immer selbstständiger werden und dann halt punktuell ins Coaching kommen. Und ich habe einige Athleten, Athletinnen, mit denen ich jetzt wirklich schon seit teilweise 3-4 Jahren arbeite. Und da gibt es immer wieder Phasen, da höre ich überhaupt nichts von denen. Und dann gibt es wieder ein Thema, weil der Sport ist flexibel und bewegt sich und deren Leben bewegt sich. Und da gibt es Interaktionen und es entstehen dann wieder neue Coaching-Anlässe oder Anliegen. Und dann reden wir darüber wieder. Und bei jedem Mal kann ich aber auf mehr Ressourcen zurückgreifen und können Sie auf mehr Ressourcen zurückgreifen, weil wir diese Ressourcen, weil Sie diese Ressourcen im Coaching bei mir erarbeitet haben.
Verstanden.
Und da kommen wir wieder zurück zur menschlichen Arbeit und zu den Werten. Wenn du diese Tools in der Sportpsychologie und im Sport erarbeitet hast. Und das funktioniert, wie gesagt, auch ohne Sportpsychologie. Zum Beispiel, wenn du Coaches oder Mentoren im Sport hast, die einfach da sehr, sehr gute auch Lebenslehrer sind. So, also die auch dich als Mensch weiterentwickeln wollen. Das kann auch total super funktionieren. Wenn du diese Tools im Sport gelernt hast, dann nimmst du die auch in jeden anderen Lebensbereich mit und kannst in jedem anderen Lebensbereich anwenden, egal ob du noch eine Karriere hast, egal ob du den Sport wechselst, egal ob das in der Erziehung ist oder im Beruf oder in Beziehungen. Wenn du lernst, mit deinem Trainer zu kommunizieren, dann wird das auch dir helfen, wenn du später einen Boss hast, mit dem du irgendwie oder eine Chefin, mit der du kommunizieren musst oder mit deinem Partner.
Da sprichst du jetzt genau so die Hauptfrage an, die mich eigentlich immer interessiert, wenn ich auch mit Athletinnen oder Athleten spreche, so im Podcast über ihren Sport und die Herausforderungen, die sie da so haben. So, was lässt sich aus dem Sport fürs Leben lernen? Mhm. Und das hast du jetzt gerade ja sehr breit beantwortet, ne? So mehr oder weniger alles. Aber kannst du das, wenn ich dich jetzt nochmal konkret frage, was würdest du sagen, was kann man aus dem Sport fürs Leben lernen?
Okay, das ist eine sehr große Frage.
Welche Erfahrungen hast du vielleicht selber gemacht?
Ich passe dir zurück. Wie hast du denn die Frage für dich bis jetzt beantwortet? Sorry, ist ein bisschen fies, aber ich brauche noch ein bisschen Überlegzeit.
Geschickt. Also es gibt schon oft auf jeden Fall so Momente im normalen Leben, wo ich jetzt gar nicht mehr so an eigene Erfahrungen denke, die ich gemacht habe, sondern dann tatsächlich an das, was mir wie andere Menschen erzählt haben, wie sie im Sport mit Ungeduld umgehen zum Beispiel oder mit Herausforderungen oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen oder auch, dass man einen langen Atem braucht, um seine Ziele zu erreichen, dass man meistens die Dinge nicht mit der Brechstange erreicht oder dass man dann, wenn man Dinge zu schnell will, auch so ein bisschen die Liebe fürs Detail verliert und solche Sachen. Also wahrscheinlich sind meine eigenen sportlichen Erfahrungen so lange her, dass ich da jetzt noch länger bräuchte, um drüber nachzudenken. Aber es gibt schon viele Sachen, wo ich dran denke, wenn es mal irgendwie hibbelig bei mir selber wird. Oder auch der Umgang, die Gelassenheit zu bewahren, wenn man zum Beispiel mit den Kindern unterwegs ist und die dann völlig durchdrehen und nicht das machen, was man will. Mhm. Dass man so ein bisschen das schafft anzunehmen, dass es halt auch Umstände gibt, die man nicht kontrollieren kann zum Beispiel. Und das sind ja auch alles Erfahrungen, die man auch im Sport machen kann. Wenn du zum Beispiel einen Wettkampf hast und plötzlich hast du einen Materialdefekt, dann ist es ja auch alles andere als das, was du eigentlich wolltest und was du dir gewünscht hast. Und trotzdem musst du jetzt damit umgehen. Und wenn du dann auch im Sport gesehen hast, okay, das ist einem da gelungen oder ist es anderen Menschen gelungen, dann denke ich mir ganz oft so, ja, dann kann mir das ja auch gelingen. Also so ist dann eher meine Denkweise. Ist dir denn was eingefallen?
Ja, mir ist was eingefallen. Danke, dass du mir die kleine Denkpause ermöglicht hast. Mein Motto in der Art und Weise, wie ich arbeite als Sportpsychologin, aber auch als Athletin, ist we can do hard things. Also wir können harte Sachen machen. Wir können harte Dinge tun, schwierige Dinge tun. Und das war's für eine lange Zeit. Das kommt aus einem Buch von Glennon Doyle. Und ich fand diesen Gedanken toll, so dieses, ja, wir können schwierige Sachen schaffen. Wir sind Menschen, wir sind resilient, wir sind stark, psychologisch flexibel, wir können schwierige Sachen machen. Und im Leben gibt's schwierige Sachen, im Sport wie im Leben und im Privatleben und im Beruf. Und gerade im letzten Jahr und in den letzten 2-3 Jahren, für mich war es als Athletin persönlich sehr, sehr hart. Und auch im Leistungssport als Sportpsychologin habe ich sehr viel über meine Rolle nachgedacht und die weiterentwickelt. Und das, was ich so am Anfang im Podcast erzählt hätte, hätte ich safe nicht vor 2-3 Jahren erzählt. Ganz sicher nicht. Und gleichzeitig war das für mich eine sehr wertvolle Auseinandersetzung mit mir selber und meiner Rolle und meinem Beruf. Und ich habe dann das erweitert. Und zwar, wir können schwierige Sachen tun. Und warum und wie wir diese Dinge tun, ist extrem wichtig. Weil es geht nicht einfach nur darum, schwierige Sachen zu tun, sondern es geht darum, dass ich weiß, warum ich sie tue, warum es mir wertvoll ist, diese ja begrenzte Lebenszeit, die ich habe, in das zu investieren. Und es ist mir wichtig, wie ich das tue, auf welche Art und Weise. Ist es gesund oder ungesund? Ist es nachhaltig oder unnachhaltig? Ist es mit Menschen, die mir etwas geben und die mich weiterentwickeln oder die mich unterdrücken und in eine Form pressen, in der ich nicht mehr sein möchte? Und dieser zweite Teil ist für mich inzwischen genauso wichtig wie der erste. Und deswegen sind mir wirklich persönlich und als Sportpsychologin Zeiten, Platzierungen, Erfolge, Medaillen auch wirklich inzwischen richtig egal. Das, was mich interessiert, ist, warum willst du das erreichen? Und dann mache ich mich sofort und gerne zur Komplizin deines Ziels. Dann ist es mir auch wichtig, dass du diese Medaille gewinnst oder dieses Ziel erreichst oder diesen Ironman schaffst, weil ich verstehe, dass es dir aus irgendeinem Grund wichtig ist. Warum, das ist nicht an mir zu beurteilen. Das ist dein Wertesystem und dein Weg. Mir ist es nur wichtig, dass Menschen sich damit auseinandersetzen. Weil ich möchte nicht, dass Menschen irgendwann mit Sport aufhören und dann erkennen, dass sie das aus einer Motivation getan haben, die für sie langfristig komplett ungesund ist und nicht mehr tragbar und das eigentlich bereuen. Und davon gibt es schon einige.
Ich finde, das zieht insgesamt einen sehr, sehr schönen Strich unter dem Podcast, aber auch so unter das Anliegen, das du mit deiner Arbeit verfolgst. Also von mir aus können wir das an der Stelle sehr, sehr gerne so stehen lassen. Ich fand es wahnsinnig spannend, mal in ganz kleine Ausschnitte von der Sportpsychologie reinzuschauen. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich noch 3 oder 4 Mal so lange aufnehmen können und viel tiefer eintauchen können. Aber für so ein erstes Grundverständnis, warum Sportpsychologie ein wichtiges Thema ist und hier und da vielleicht auch aus anderen Blickwinkeln betrachtet werden sollte, hat das, glaube ich, den Sinn und Zweck erfüllt. Ich meine, vielleicht machen wir nochmal eine zweite oder eine dritte Runde hier im Podcast. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, weil jetzt waren auf jeden Fall 2, 3 Sachen dabei, die auch für mich völlig neu waren, das Ganze nochmal zu betrachten, auch wie Leistung entsteht oder wie Leistung entstehen kann. Und dafür erstmal vielen, vielen Dank dir.
Danke dir für den Gesprächsraum und die Offenheit und das Vertrauen.